Ich begrüße Sie zur Telefonkonferenz der MVV Energie AG und übergebe das Wort an Philipp Rehmen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Analystenkonferenz. Als Leiter Finanzen und Investor Relations führe ich Sie heute durch diese Konferenz. Dr. Georg Müller, Vorstandsvorsitzender der MVV Energie AG, wird Ihnen gleich die Highlights und die Finanzzahlen der ersten 6 Monate unseres Geschäftsjahres 2020 präsentieren und im Anschluss auf den Ausblick für das Gesamtjahr eingehen. Heute Morgen haben wir unseren Halbjahresfinanzbericht, die Pressemitteilung und die Präsentation auf unserer Investor Relations Internetseite veröffentlicht. Eine Aufnahme der Präsentation werden wir Ihnen ebenfalls dort einstellen. Im Anschluss an die Präsentation beantwortet Ihnen Dr. Müller gerne Ihre Fragen. Und nun übergebe ich an Herrn Dr. Müller. Herr Dr. Müller.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch meinerseits zu unserem ersten Halbjahr in dieser besonderen Situation. Mir geht gerade durch den Kopf, dies ist ja eine der wenigen Konferenzarten, die nicht durch Corona verändert werden worden sind, denn Telefonanalystenkonferenzen haben wir schon vorher gemacht. Also insoweit ist es eine wirkliche Ausnahme zu dem, was wir ansonsten tagtäglich in unserem Berufs- und Arbeitsleben erfahren. Wie Herr Rehmen gerade gesagt hat, will ich sowohl auf die strategische Entwicklung der MVV, auf die Kennzahlen schauen des letzten halben Jahres und dann einen Blick nach vorne werfen. Und ich werde dazu auch natürlich etwas zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unser Haus sagen. Wenn wir mit den Highlights des ersten Halbjahres beginnen, dann steht für uns natürlich an erster Stelle der Startschuss für die grüne Wärme, mit der wir 30% des jährlichen Wärmebedarfs hier in Mannheim und der Region demnächst aus erneuerbaren Energien decken können. Ein Projekt, das wir mehrere Jahre lang vorbereitet haben und das dann abgeschlossen worden ist mit der Anbindung des abfallgefeuerten Heizkraftwerks in Mannheim an das regionale Wärmenetz. Ein Projekt, für das wir insgesamt mit weiteren Maßnahmen 100 Millionen Euro in den Standort im Mannheimer Norden, das ist die sogenannte Friesenheimer Insel, investieren. Zweiter Highlight dieses Geschäftsjahres war sicherlich die Inbetriebnahme des Gasheizkraftwerks in Kiel, des GHKW, das wir Ende 2019 in den kommerziellen Betrieb haben übernehmen können. Mit 290 Millionen Euro, diejenigen, die uns länger verfolgen, kennen das. Die größte Einzelinvestition in der Geschichte unseres Konzerns und auch der Stadtwerke Kiel einerseits und andererseits ein Paradebeispiel in Sachen Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir erreichen mit dem Kraftwerk eine Primärenergienutzung von 90%. Es fährt in wenigen Minuten von Null auf volle Leistung und erzielt eine Wärmeleistung, die der elektrischen Leistung auf einer Ebene liegt. Dazu kann eine erhebliche CO2-Reduktion in Kiel, also in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins, erreicht werden gegenüber dem Betrieb des alten, kohlegefeuerten, sogenannten Gemeinschaftskraftwerks. Allein mit dem GHKW erreicht die Stadt Kiel ihre Klimaschutzziele. Und dazu passt es ganz ausgezeichnet, dass im Dezember 2019, also im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme, dann auch der Fernwärmegestattungsvertrag der Stadtwerke Kiel mit der Stadt für 20 Jahre, also für fast 20 Jahre, nämlich bis 2038, verlängert worden ist. Und das dritte Highlight betrifft die erneuerbaren Energien, insbesondere die Windenergie an Land. Wir haben unser Vorhaben realisiert, einen weiteren von Juwi entwickelten Park, oder von Juwi entwickelt war es der erste, in Freisen in unser eigenes Portfolio zu übernehmen. Wir werden im weiteren Verlauf 2 Parks in Hessen in unser Portfolio übernehmen, die Windwärts bzw. Juwi entwickelt haben. Beide stehen kurz vor der Inbetriebnahme. Und insoweit realisiert sich im Jahr 2020 tatsächlich das, was ich auf der Bilanzpressekonferenz im Dezember 2019 gesagt habe. 2020 wird ein besonderes Jahr für MVV, und das sehen Sie an diesen umgesetzten Projekten. Ein Highlight für MVV ist sicher auch die Gewinnung des neuen Aktionärs FSI. Es war ja auch in den Analystenkonferenzen durchaus immer wieder ein Thema, dass die Gesellschafterstruktur bei MVV, ich nenne das mal offen für Veränderungen, ist. Diese Veränderung ist jetzt eingetreten. FSI hat in einem abgestimmten und koordinierten Prozess die bisher von NBW und von Rheinenergie gehaltenen Anteile an MVV übernommen, damit 45,1%. Wer ist FSI? FSI ist ein langfristig orientierter, global ausgelegter Vermögensverwalter, der mal in Australien gegründet worden ist, der einen erheblichen Schwerpunkt auf Europa hat. FSI legt Gelder von Pensionskassen, von Versicherungen, insbesondere Lebensversicherungen an und ist deshalb, weil die Cashflows, die dafür gebraucht werden, kontinuierlich sein sollen, langfristig angelegt. Im europäischen Infrastruktursektor, dazu würde diese Beteiligung zählen, verwaltet FSI 8 Milliarden Euro Eigenkapital, davon einen substanziellen Teil in erneuerbaren Energien. FSI selbst als Finanzinvestor versteht sich mit unternehmerischen Schwerpunkten auf nachhaltig Kapitalerhalt und Dividendenpolitik, berücksichtigt ESG-Projekte und hat insgesamt 14 Portfoliounternehmen, eine Zahl, die wir dann demnächst ergänzen werden. Wenn ich demnächst sage, dann sind die Verträge bisher unterzeichnet worden mit 45,1% der Anteile von NBW und Rheinenergie. Die Stadt Mannheim bleibt unverändert Mehrheitsgesellschafter. Der Vollzug der Verträge deshalb eben demnächst steht noch unter dem Vorbehalt üblicher behördlicher Genehmigung. Wir bekommen damit wieder eine langfristig stabile Aktionärstruktur. Und wir würden davon ausgehen, dass es eine hohe Interessenparallelität zwischen der Stadt Mannheim als Mehrheitsgesellschafter und FSI gibt, weil beide auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet sind, weil beide Nachhaltigkeit betonen, weil beide Dekarbonisierung für wichtig halten und weil es beiden darauf ankommt, dass eine langfristig ausgerichtete Politik und die kann Unternehmenspolitik und die kann im Energiebereich nur ein Transformationsweg sein, dass die dann auch zu einer stabilen Ausschüttungspolitik dafür die Grundlage bietet. Also etwas, was wir von MVV in den letzten Jahren gesehen haben, daran wollen wir festhalten, dass wir damit, weil wir eine nachhaltige Ausrichtung haben, auch auf unsere Bonität achten, dass wir mit FSI einen Gesellschafter haben gewinnen können, der gleichfalls eine Bonität auf Investment-Grade-Niveau für richtig hält, unterstreicht diese langfristige Ausrichtung. Und dass wir gerade in diesen Zeiten den Beteiligungswechsel oder den Aktionärswechsel haben realisieren können, das würde ich auch persönlich nochmal als ein Beweis für die Akzeptanz oder für die Einschätzung des Geschäftsmodells der MVV als besonders robust betrachten. Wir gehen deshalb davon aus, dass wir mit der Beteiligung von FSI an MVV einen weiteren Meilenstein für diese zukunftsorientierte Entwicklung der MVV erreichen konnten und dass diese von mir eben genannte Gesellschaftsstruktur offen für Veränderung damit langfristig stabil ist und bleibt. So viel zu den qualitativen Themen. Wenn wir dann auf der Basis in die Kennzahlen für das erste Halbjahr wechseln. Wir haben unseren stabilen, profitablen Wachstumskurs fortsetzen können, den Umsatz um etwas steigern können auf 2 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahreskurs. Wir haben das Investitionstempo weiter hochgehalten mit 180 Millionen Euro im Halbjahr und damit um etwas mehr als ein Drittel gegenüber dem Vorjahr. Wir tun das mittlerweile auch so, dass sich die gewachsene Kompetenz und das Know-how unserer Mitarbeiter, dass sich das weitet. Wir haben einen Zuwachs von 200 Mitarbeitern. Das geschieht zum einen durch den Erwerb von Gesellschaften, durch Konsolidierungseffekte also, aber auch durch organischen Aufbau in Wachstumsgeschäftsfeldern. Und last but not least hat sich auch auf der Ergebnisseite eine sehr erfreuliche Ergebnisentwicklung gegenüber dem Vorjahreshalbjahr gezeigt, mit 193 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2020 liegen wir um 20% über dem Ergebnis des Vorjahres. In den Zahlen, die Sie hier sehen, ist so gut wie kein Corona-Effekt enthalten. Das gilt auch für das gesamte Halbjahr, das gesamte erste Halbjahr, in dem wir in unserer Zahlenwelt kaum Corona-Effekte wahrgenommen haben. Und wenn ich dann von den Highlights nochmal auf die so quasi vollständige Kennzahlensicht blicken darf, dann lag, den Umsatz habe ich schon angesprochen, dann lag das Adjusted EBITDA mit 289 Millionen Euro um 14% über dem Vorjahr, der bereinigte Periodenüberschuss 20% über dem Vorjahr mit plus 19 Millionen Euro. Und damit stieg dann auch der bereinigte Periodenüberschuss nach Fremdanteilen um 22 Millionen Euro und ebenso dann das bereinigte Ergebnis je Aktie. Oder wenn Sie mir das gestatten, mit einem leichten Schmunzeln im Gesicht, die rechte Spalte auf Chart 10 sieht ja durchaus ganz beeindruckend aus, was für prozentuale Steigerungsraten wir da erzielen konnten. Und ein letztes Wort zum Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit für den Bereich. Da ist dann die prozentuale Verbesserung nochmal am größten. Wir stellen fest, dass sich das positive operative Ergebnis auch im Cashflow niederschlägt, der immer noch auch nach der Bereinigung zahlungsunwirksamer Erträge und Aufwendungen aus IFRS 9, der immer noch negativ ist. Warum ist er noch negativ? Weil wir nach wie vor, ich habe es ja eben gesagt, einen Investitionsmodus uns befinden und weil wir, wie das bei Energieunternehmen traditionell der Fall ist, mit dem Abschluss des Winters, und für uns ist das das erste Halbjahr mit Ende März, natürlich einen Höchststand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben, der sich ja dann zum Geschäftsjahresende bis zum September, also unserem Geschäftsjahresende, dann auch saisonal wieder abbaut. Und das werden wir auch in der Cashflow-Entwicklung für das laufende Geschäftsjahr sehen. Wenn man dann eine Stufe tiefer geht, nämlich auf die einzelnen Berichtssegmente, mit den Kundenlösungen beginnend, unserem wie immer umsatzstärksten Segment, und Sie dürfen bitte nachher nicht mehr bei den einzelnen Segmenten Umsatz und Ergebnis in ein Verhältnis zueinander setzen, weil wir hier im Wesentlichen über Außenumsätze reden und bei den anderen Geschäftsfeldern dann auch substanzielle Innenumsätze dahinter verborgen sind. Der Umsatzanstieg, den wir hier sehen können, also im Prinzip auf Vorjahr, liegt an der Erstkonsolidierung der Data Center Group, die erstmals zum dritten Quartal des Vorjahres erfolgte, also dann im Halbjahresvergleich auffällt, der dann durch negative Preiseffekte kompensiert wird oder wurde. Das Adjusted EBIT geht gegenüber dem Vorjahr zurück. Da schlägt sich zum einen der ganz operative von uns allen gefühlte Witterungseffekt nieder. Der Winter war nochmal wärmer als der schon warme Winter des letzten Jahres. Und das sieht man natürlich insbesondere bei all unseren Kundengruppen. Wir haben Anlaufkosten, das ist der zweite Faktor für neue Produkte und Dienstleistungen. Zum Beispiel ein Stichwort Smart Cities. Und wir sehen niedrigere Ergebnisbeiträge bei unseren Geschäftskunden und bei den Industrieparks, die wir hier auch in diesem Segment zeigen. Dann sehen wir eine sehr schöne Entwicklung in unserem Berichtssegment Neue Energien, also der Abfallverwertung, der Biomasseverwertung, der Projektentwicklung und dem Assetgeschäft mit Wind und Biomethan. Das Ergebnis steigt von 36 Millionen Euro auf 55 Millionen an. Da schlägt sich zum einen das gute Windaufkommen nieder. Das ist eines der besten Windjahre, Windhalbjahre, muss ich an dieser Stelle noch sagen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, plus der Hinzuerwerb des Windparks in Freisen. Wir haben eine bessere Anlagenverfügbarkeit in Deutschland und damit zusammenhängend geringere Instandhaltungskosten. Sie erinnern sich aus der Analystenkonferenz im letzten Jahr, dass wir auf der Anlagenverfügbarkeitsseite eher Belastungen hatten. Das hat sich jetzt deutlich umgedreht. Dann sehen wir bessere Abfall- und Altholzpreise und wir haben Einmaleffekte, die sich positiv niederschlagen. Und zwar in zwei meiner Begründungen berühren wir. Sie wissen, dass wir im letzten Jahr einen Turbinenschaden im Ritem in Großbritannien hatten. Der schlägt dann auch im Vergleich bei der Anlagenverfügbarkeit zu Buche. Und wir haben hier jetzt einen positiven Einmaleffekt, weil wir eine Versicherungsleistung für diesen Turbinenschaden im Q2 erhalten haben. Dann zum Berichtssegment Versorgungssicherheit, also insbesondere dem KWK-Geschäft und den Netzen. Auch hier würde ich direkt zum Adjusted EBIT gehen, das geprägt im Wesentlichen ist durch die Inbetriebnahme, die ich eben schon vorne bei den Highlights angesprochen habe, des GHKW in Kiel und das Außerbetriebnehmen des alten GKK, also des kohlegetriebenen Kraftwerks in Kiel, das insgesamt für diesen Zwing, den wir hier beim Ergebnis sehen, also verantwortlich ist. Oder mit anderen Worten, das GHKW trägt positiv zum Ergebnis bei und der Wegfall des GKK lässt Belastungen entfallen, sodass das im Vorjahresvergleich dann zu diesem hier in dem Ergebnis Wachstum gezeigten Delta führt. Wir haben ein kleines, der Effekt ist noch ein bisschen größer, wir haben einen kleinen gegenläufigen Effekt aus einem niedrigeren Ad-Equity-Ergebnis, das diesen bei etwa 20 Millionen Linien-Effekt etwas reduziert. Wenn man dann einmal, um den Zusammenhang nochmal herzustellen, auf die Gesamtergebnisentwicklung dann schaut auf Chart 15, dann kommen wir aus dem letzten Halbjahr mit von 161 Millionen, haben die Verschlechterung bei den Kundenlösungen um 10, die positiven Entwicklungen bei neuen Energien, bei Versorgungssicherheit, die ich gerade angesprochen habe. Wir haben bei den strategischen Beteiligungen im Prinzip ein Vorjahresniveau und bei den sonstigen, das sind Konsolidierungs- oder Kosteneffekte, liegen wir über dem Vorjahr, sodass wir dann auf 193 Millionen Euro Halbjahresergebnis kommen. For documentation purposes, wenn ich das so sagen darf, auch hier der Hinweis, wie in jeder Analystenkonferenz, auf die Überleitungsrechnung zum Adjusted EBIT. Wir sind nach wie vor sehr konstant. Wir haben bisher in den letzten Jahren die Bereinigung nicht verändert. Wir haben das auch mit Blick nach vorne nicht vor, sodass das im Wesentlichen die Finanzderivate sind, nach EFS 9, ist das Finanzierungsleasing und Strukturanpassungen für Altersteilzeit mit dem wesentlichen Effekt auf den Finanzderivaten. Und das ist auch in diesem Jahr wieder so, sodass wir von einem technischen EBIT der Gewinn- und Verlustrechnung von 162 Millionen Euro auf ein Adjusted EBIT von 193 Millionen Euro kommen. Dann ein kurzer Satz zu den Mengen auf Seite 17 der Präsentation. Wir sehen bei Strom eine Mengenzunahme, die auf das stärkere Portfolio-Management, also die Portfoliobewirtschaftung im Konzern zurückzuführen ist. Bei der Wärme sieht man im Prinzip den Witterungseffekt, der sich dann hier auf die Wärmemenge auswirkt. Der ist beim Gas nicht ganz so groß, weil es gegenläufige Portfoliobewirtschaftungseffekte gibt. Und beim Wasser sehen wir, wie in vielen, vielen Jahren zuvor, auch eine konstante Seitwärtsbewegung. Wenn man dann zu den Investitionen auf Chart 18 kommt, dann haben wir die Investitionen, ich habe es einleitend schon gesagt gesteigert auf 180 Millionen Euro gegenüber 136 Millionen im Vorjahr. Von diesem Betrag entfallen 97 Millionen Euro auf Wachstumsinvestitionen. Die größten Projekte in dem Zusammenhang für Wachstum und Bestand sind insbesondere der Bau des Heizkraftwerks in Dandy, dass die Endinvestitionen für das GHKW in Kiel, für die Entwicklung und den Kauf von Windparks, für unser eigenes Portfolio, die Beispiele habe ich genannt, und dann die Verteilnetzinvestitionen, Instandhaltung und Modernisierung und Ausbau und Verdichtung bei der Fernwärme. Nach wie vor gilt, dass jede einzelne Investition einen anspruchsvollen Kriterienkatalog erfüllen muss, der sich von Strategiekonformität als Ausgangspunkt natürlich über Wirtschaftlichkeit bis zur Nachhaltigkeit und auch zu Kundenorientierung zusammensetzen muss. So viel zum ersten Halbjahr, also zum Rückblick. Und wenn man dann nach vorne schaut auf den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr, dann kann man einen solchen Ausblick, glaube ich, nicht beginnen, ohne etwas zu Corona zu sagen, um dann auch zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf MVV zu kommen. Wir haben uns von Anfang an von zwei Kriterien leiten lassen. Zum einen von bedingungslosem Gesundheitsschutz für Mitarbeiter, Kunden und Partner. Zum zweiten aber auch von der Sicherstellung der Energie- und Wasserversorgung für Gesellschaft, für Wirtschaft, da wir ein Unternehmen der kritischen Infrastruktur sind. Wir haben mal versucht, das, was wir an Maßnahmen eingeleitet und realisiert haben, zuzuordnen, und man kann vier Kategorien bilden, sowohl die organisatorischen Maßnahmen wie Personalmaßnahmen, technischen Maßnahmen und wirtschaftliche Maßnahmen. Zu den organisatorischen gehört ganz sicher, dass wir schon sehr früh Steuerungskreise gebildet haben, die wir dann zu einem Koordinierungskreis zusammengeführt haben, mit dem wir die wesentlichen Maßnahmen koordinieren, mit dem wir auch den Rahmen setzen, innerhalb der wir im Konzern uns bewegen wollen. Zu den Personalmaßnahmen gehört dann ganz sicher das in aller Munde befindliche Homeoffice. Auch unsere Homeoffice-Quote ist deutlich angestiegen. Wir haben alle, die Homeoffice-fähig sind, gebeten und aufgefordert, diese Möglichkeit auch zu nutzen, die dafür nötige IT-Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Aber für ein Unternehmen, das technisch ausgelegt ist, das Kraftwerke, das Netze betreibt, stehen dann natürlich gleichrangig die technischen Maßnahmen, wie kann man Kraftwerke betreiben, wie kann man Brennstoff bewirtschaften, wie können wir bei Monteuren, die in der Fläche unterwegs sind, sicherstellen, dass es keine Ausbreitung gibt. Auch dafür gibt es jeweils sehr detaillierte Maßnahmen. Das trifft uns ja nicht ganz unvorbereitet, weil wir ein Unternehmen der kritischen Infrastruktur sind, haben wir sowieso Krisenpläne, Notfallpläne, die wir selbstverständlich dann auch jeweils fortschreiben, aktuell halten. Das hat uns den Start sicherlich erleichtert. Und heute sind wir, glaube ich, in einem ganz eingeschwungenen Zustand, den wir allerdings permanent weiter aktuell halten. Zu den wirtschaftlichen Maßnahmen gehört sicher ein gutes Forderungsmanagement, ein striktes Kostenmanagement. Dazu würde ich gleich zwei, drei Sätze mehr sagen, was das in Zahlen bedeutet. Was Corona mit Blick nach vorne angeht, bleiben wir als Haus vorsichtig. Wir sehen keine schnelle Rückkehr zu Altersnormalität, wenn es überhaupt eine alte Normalität gibt. Wir haben eine Maskenpflicht eingeführt, überall da, wo wir Sicherheitsabstände nicht sicher einhalten können. Wir werden weiter in hohem Maße elektronische Medien nutzen. Die Homeoffice-Quote bleibt auch weiter hoch. Das Gesamtunternehmen funktioniert prima. Sie sehen das als kleines Beispiel auch am Q2-Bericht, der weder zeitlich noch inhaltlich anders ist als sonst. Und das darf man durchaus als ein Beispiel dafür verstehen, dass unsere Regelprozesse nach wie vor ganz prima laufen und wir sehr vorsichtig dabei sind, dass die, dass wir jedenfalls alle Vorkehrungen treffen, um eine Rücknahme der Lockerungen möglichst zu vermeiden. Für uns heißt das, dass wir ein Gleichgewicht aus Regeln, aus Kontrolle und Vertrauen brauchen. Wir müssen das, was wir an Einschränkungen haben, gut begründen. Wir müssen das gut kommunizieren. Und das ist ein guter Mittelweg zwischen dezentraler Einzelvorgabe, zwischen zentraler Einzelvorgabe, was den Rahmen angeht, was die Grundregeln angeht, und dann der dezentralen Umsetzung. Darauf setzen wir auch nach vorne, denn wir bleiben ein Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Unser Geschäft geht weiter. Wir wollen das auf keinen Fall gefährden. Deswegen haben wir uns auf vieles eingerichtet, vorbereitet und stellen fest, dass im praktischen Leben das wirklich ganz ausgezeichnet funktioniert. Und ich würde hinzufügen wollen, dass das auch ein gewisser Grund, glaube ich, für Zuversicht sein kann, nicht für überbordende Lockerungsforderungen. Wer die äußert, der schüttet, glaube ich, Wasser auf falsche Mühlen. Aber es gibt Veranlassung, mit Vorsicht und mit Zuversicht an einer angepassten neuen Normalität zu arbeiten. Das ist auch die Grundlage, mit der wir auf unsere Prognose für das gesamte Jahr schauen. Wir haben die Umsatzprognose im Geschäftsbericht, also im Dezember 2019, noch vor Beginn der Pandemie ja mit leicht über Vorjahr formuliert. Wir würden heute einen Umsatz etwa auf Vorjahresniveau sehen und damit korreliert dann uns bei uns natürlich auch die Ergebnisprognose. Aus operativer Sicht erwarten wir daher, dass das Adjusted EBIT des MVV-Konzerns im laufenden Geschäftsjahr etwa auf dem Niveau des Vorjahres, und das Vorjahr lag bei 225 Millionen Euro, liegen wird. Auch hier waren wir im Dezember 2019 mit Veröffentlichung unseres Geschäftsberichts noch mit einem von einem leichten Anstieg ausgegangen. Und für Umsatz und Ergebnis gilt, dass die Prognose natürlich von den ganz operativen, üblichen Themen abhängig ist, wie dem Windaufkommen, der Entwicklung der Strom- und Brennstoffpreise, den Spreads, und zwar sowohl dem Clean Dark wie dem Clean Spark Spread, der Anlagenverfügbarkeit. Die Projektentwicklung ist von Natur aus volatil, weil da jeweils teilweise unabhängig von den Baufortschritten die Zeitpunkte für Umsatz oder Ergebnisrealisierung, bilanzielle Umsatz- und Ergebnisrealisierung vorliegen müssen. Und wir sehen auch in diesem Geschäftsjahr erste Auswirkungen des geplanten Kohleausstiegs. Hinzu kommt dann in diesem Geschäftsjahr kommen die Folgen der Corona-Pandemie, die nicht abschließend quantifizierbar sind, die vor allem von Dauer und Umfang der Einschränkungen und dem Tempo der wirtschaftlichen Erholung abhängen. Bezogen auf unser Haus erwarten wir insbesondere einen Rückgang des Energieverbrauchs bei Geschäfts- und Gewerbekunden. Wir sehen, dass die Pandemie außerdem die Realisierung von Wind- oder Solarprojekten ebenso verzögern kann wie sonstige Bauvorhaben. Bei diesen im Wesentlichen auf uns zulaufenden Effekten ist zu berücksichtigen, dass es sich entweder um bloße Verschiebungen zwischen einzelnen Geschäftsjahren, die dann aber trotzdem in der Prognose für dieses Geschäftsjahr natürlich zu berücksichtigen sind, oder um tatsächliche negative Einmaleffekte handeln kann. Und nicht ausschließen können wir natürlich, wenn sich dadurch bilanzielle Bewertungseffekte ergeben sollten. Wir haben jedoch wegen des guten ersten Halbjahres die Prognose trotzdem nur geringfügig zurückgenommen. Natürlich hat sich der Risikokorridor angesichts der Corona-Pandemie gegenüber einem normalen Geschäftsjahr verbreitert. Die Ergebnisprognose beruht auf folgenden Einschätzungen für unsere wesentlichen Berichtssegmente, nämlich für das Berichtssegment Kundenlösungen, wo wir einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr erwarten, während wir bei den neuen Energien und bei Versorgungssicherheit, also den beiden anderen wesentlichen operativen Berichtssegmenten ein Adjusted EBIT etwa auf Vorjahresniveau erwarten würden. Das gilt auch für die Investitionen, die wir bei strategisch unveränderten Investitionsschwerpunkten etwa auf dem Niveau des Vorjahres erwarten, also bei 310 Millionen Euro, was dann auch bedeutet, ich habe 180 Millionen Euro aus dem ersten Halbjahr gesagt, dass wir im zweiten Halbjahr dann etwas weniger Investitionen sehen. So viel, meine Damen und Herren, von mir upfront zum Halbjahr und zum Ausblick. Ich würde mich nun auf Ihre Fragen freuen. Vielen Dank.